Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Mein Name ist Veit Klaasberg und ich bin heute für die Predigt zuständig. Wir befinden uns ja mitten in der Predigtreihe zum Philipperbrief. Der steht im Neuen Testament und wurde von dem großen Apostel Paulus geschrieben an die erste europäische Gemeinde in Philippi. Und Paulus sitzt zu dieser Zeit aufgrund seines Glaubens im Gefängnis und ist, würde man heute sagen, doch ziemlich gut drauf, erstaunlicherweise, weil er sein Leben als eine Reise betrachtet. Und wir lesen diesen Brief heute, 2000 Jahre später. Wir gucken, was bedeutet er für uns in 7 Predigten. Und heute sind wir im 3. Kapitel angelangt. Letzte Woche, ihr erinnert euch vielleicht, hat Thorsten Jäger sehr eindrücklich hier demonstriert, dass wir eigentlich alles, was wir haben, ja fast schon unser ganzes Leben in eine Mülltonne kloppen können. Und er wollte damit deutlich machen, dass wir loslassen müssen, dass wir die Dinge zwar richtig gebrauchen können, aber uns nicht davon abhängig machen können. Und das hat Paulus ja gesagt, als er diesen Brief geschrieben hat. Und der Text heute Morgen setzt diesen Gedanken fort. Was Paulus für sich persönlich erkannt hat, empfiehlt er jetzt den jungen Christen in der Gemeinde. Und es ist gar nicht so sehr was Abstraktes, was Paulus erkannt hat, oder irgendein Ziel, sondern es ist vor allen Dingen eine Person. Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, der Erlöser, der Retter der Welt, sein persönlicher Retter, unser Retter, den hat er erkannt. Und weil er eine persönliche Beziehung zu ihm hatte, kann er das schreiben, was er heute schreibt, und kann sein Leben als eine Art Durchreise betrachten, mit dem Ziel, Jesus zu sehen. Jesus persönlich. Ich möchte noch einmal beten, bevor wir über Gottes Wort nachdenken. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Jesus, wir gucken uns heute eine Textstelle in deinem Wort an, wo jemand total begeistert von dir ist, weil er dich voll im Fokus hat, weil er dich sieht. Wir bitten dich, dass wir das verstehen. Wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass wir dich auch durch das Hören auf dein Wort, durch die Predigt neu in den Fokus nehmen und unser aktuelles Leben heute danach ausrichten. Wir bitten dich um dein Reden zu uns. Amen. Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Meine Jugendzeit, die habe ich so, also so im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, die habe ich so von 1984 bis 1989 verbracht. Und wie ich meinen Kindern heute immer mal wieder scherzhaft versuche zu erklären, wir hatten ja damals nichts. Wir hatten ja damals nicht. Ja, Leute, wer ist noch aus den 80ern hier? Wer sagt, ja, so Jugend, ja, das war so meine Zeit. Einige, ne, ihr wisst, wovon ich rede. Ne? Es gab kein Handy. Es gab kein Handy. Es gab kein Smartphone, schon gar nicht. Es gab kein Internet. Es gab kaum Computer. Es gab zwar schon so ein paar, die nannten sich C64. Hatte den jemand? Ja, oder ein, ja, da vorne. Oder ein Atari. Ja, Atari hier vorne, der Zockercomputer. Ne? Ja, ja. VC20 gab es auch noch. Aber Laptop gab es nicht. Ja, oder ein Tablet. Undenkbar. MP3-Player gab es auch nicht. Es gab noch nicht mal CD-Player. Beziehungsweise die kamen so gerade auf und lösten diese großen, runden Scheiben, die schwarz sind, mit so Rillen drin. Ihr kennt noch die Dinger, ja. Also die Schallplatten, die lösten das gerade ab. Und unterwegs, wenn man unterwegs Musik hören wollte, dann kam ganz der Hit ein Walkman auf. Also da packte man eine Kassette rein, ja, und hatte so Ohrhörer auch. Das, also, und damit ging man los. Und der Gute war von Sony, der Zweitbeste war von Ivar, den hatte ich. Und der ganz Schlechte war von Watson, das war Metro-Marke. Und, kannst du mir den Präsenter geben? Der liegt da irgendwo drunter. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, bis Mitte der 80er, da gab es auch nur 3 Programme im Fernsehen. 3, Achtung Leute, 3. 1, 2, 3. Mehr gab es nicht. Das erste, zweite und das dritte, je nachdem, wo du gewohnt hast. Und die liefen aber auch nicht nachts. Ja, da war so ein komisches Bild. Vielleicht können wir mal die erste Folie sehen. Ja, da. Ja, das sogenannte Testbild. Ne? Und bei der ARD stand da, Achtung, Sendeschluss. Wir hatten nichts, Leute. Das ist kein Scherz hier. Das gab es wirklich. Gut, es gab diesen komischen hier Zauberwürfel. Den gab's. Davon habe ich immer nur eine Seite hinbekommen. Ja, deswegen war das auch wirklich kein Spielzeug für mich. Es gab ein paar coole Kinofilme. Der Name der Rose, Otto, Rain Man, E.T., Dirty Dancing. Das waren die erfolgreichsten Kinofilme der 80er. Musikalisch hörte man Depeche Mode, Falco, Amadeus, Aha, Alpha Wild. Grönemeyer sang Männer in den 80ern. Udo Lindenberg hinterm Horizont. Coca-Cola machte eine durchschlagende Werbekampagne mit First Kiss, First Love. Ja, heißes Wetter, heiße runde Colaflasche, schöne Frauen. Pepsi hielt dagegen mit Michael Jackson. Ja, der große Cola-Krieg in den 80ern. Wörter wie cool und geil wurden von Jugendlichen neu gedeutet und standen plötzlich für toll und super. Ist immer noch schwierig manchmal. Und Europa hörte vor dem eisernen Vorhang auf. Die DDR war Realität für mich. Ja, und auf der anderen Seite die BRD, an die deutsche Einheit hatte eigentlich keiner mehr geglaubt. Und uns nannte man damals die Turnschuh-Generation. Ja, einige lachen, ja. Ja, Turnschuhe kamen auf und wurden plötzlich Alltagsschuhe. Darf man mit Turnschuhen in den Gottesdienst gehen? Darf man mit Jeans in den Gottesdienst gehen? Das waren die Fragen zu Hause, die ich dann letztendlich entschieden habe gegen meine Eltern. Und da gab es manche Sprache. Und später sprach man von dieser Generation der 80er, von der Generation X. Der ersten Generation, die einen wirtschaftlichen Abschwung nach dem Krieg erlebte. Und nicht mehr so auf der Wirtschaftswunderwelle schwamm. Und das merkte man, als ich die Lehre machte, Jugendarbeitslosigkeit im Ruhrpott, wo ich herkomme. Eine Zeche nach der anderen wurde dicht gemacht, Kampf um die Leerstellen. Und vielleicht das Allerwichtigste für einige, damals hieß Twix noch Raider. Leute, als Raider in Twix umbenannt wurde, da waren die 80er vorbei. Da war die Jugendzeit vorbei. Ich habe gerade gehört, die machen eine neue Kampagne. Die haben gerade 12 Millionen Raider-Riegel gedruckt, weil sie festgestellt haben, dass meine Generation noch so an dem Namen klebt. Ja, und deswegen kann man die bis November wieder kaufen. Ich habe schon geguckt, wo gibt's die? Wir hatten nichts und selbst Raider hat man uns noch genommen. Ja. Und in dieser Zeit bin ich groß geworden und in dieser Zeit bin ich auch geistlich stark geprägt worden. Und zwar in der Teestube Arche. Teestube, das war der angesagteste Name für christliche Jugendgruppen. Das geht heute gar nicht. Ja. Das Teestube, also nee. Ne? Ich habe auch da, glaube ich, ganz selten Tee getrunken, aber so nannte man das ganz manchmal. Und als Christ, da hat man natürlich auch Musik gehört, Platten von Petra, Idlecure, Jerusalem Striper, Michael W. Smith, den gab es damals, Damaris Joy, Ute und Friedemann, habe ich auch gehört, und Arno und Andreas. Und man diskutierte mit seinen Eltern, darf man überhaupt christliche Rockmusik hören? Und wir haben gesagt, hey, why should the devil have all the good music? Warum sollte der Teufel die ganze Musik für sich haben? Das waren so die Argumente und haben wir uns auch nach und nach durchgesetzt. Das Kreuz und die Messerhelden war der, kennt denn jemand den Film? Ja, das war der angesagteste christliche Film. Gemeindehäuser wurden zu Kinos umfunktioniert und eingeladen wurde dazu, um diese wahre Geschichte, die in irgendeiner Bronx spielte, auch Nichtchristen teilhaben zu lassen. Und wir waren als Jugendgruppe, Teestube Arche, ziemlich radikal drauf. Wir waren so eine richtige Bewegung. Und am Ende der Zeit hatten wir sogar einen eigenen Missionsbus und sind damit durch Deutschland gefahren. Und ich persönlich war auch so radikal drauf. Und heute erschrecke ich darüber manchmal. Karriere. Das ist was für Leute, die Jesus nicht ganz ihr Leben ausgeliefert haben. Wichtig ist der Dienst in der Gemeinde. Such dir einen 40-Stunden-Job, damit du anschließend noch genug Zeit hast für die Gemeinde. So habe ich gedacht. Eigenes Haus, naja, kann man machen, aber Man sollte da auf keinen Fall zu viel Zeit reinstecken, denn das hält dich ja ab, für Jesus zu arbeiten. Ja? Also bloß nicht zu viel Zeit investieren. Abitur, muss das sein? Ja, da muss man so viel lernen. Da hat man überhaupt keine Zeit für Jugendarbeit. Okay, wer es braucht. Ja, aber vorsichtig, nicht zu viel lernen. Urlaub brauchen wir nicht. Wir machen Missionseinsätze mit Martin Czernowski mit 15 in Belgien mit den Jumis von Wiedenest. War ich. Brauchen wir noch keinen Urlaub. Ja, so habe ich gedacht. Evangelisation, klar. Natürlich einfach eine verrückte Aktion von Arno Backhaus in der Fußgängerzone. Ja? Durch die Fußgängerzone gehen, theatralisch zusammenbrechen, nach vorne fallen, Schild auf dem Rücken. Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Den Spruch habe ich dann dummerweise auch noch meiner Schwiegermutter auf einer Karte geschrieben. Tja. Die 80er. Wir hatten nichts. Aber wir waren doch ziemlich radikal drauf, so für Jesus unterwegs. So, das hatten wir schon. Vielleicht ein wenig schwarz-weiß, denke ich heute manchmal. Vielleicht hätte, wenn ich so weitergebrannt hätte, wäre ich vielleicht auch irgendwann mal ausgebrannt. Aber ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Da war so ein Spirit, ja, so ein Move, so ein Drive, Dynamik. Vielleicht etwas übertrieben, überspitzt, überzogen. Aber Leute, ist das, was ich heute erlebe, viel besser? Wir surfen uns zu Tode. Wir basteln an unseren Häusern, an unserem Soundsystem, an unserem Garten. Wir sitzen uns unsere Hintern von den Fernsehern platt und den Spielekonsolen. Jede Woche einen regelmäßigen Dienst in der Gemeinde. Ja, geht's noch? Urlaub als Missionseinsatz? Ja, sag mal, willst du, dass ich einen Burnout kriege oder was? Ja, alles ist so überlegt, so reflektiert, so erwachsen geworden und manchmal auch langweilig. Wo sind denn die radikalen Christen heute, die nach vorne preschen? Wir sitzen hier in unserem schönen Mittelschichtsgemeindehaus, ja, feiern Jesus ganz akkurat mit dem ordentlichen Programm. Ja, und draußen? Ist die Welt etwa besser geworden seit den 80ern? Eigentlich nicht. Ist ein bisschen bunter geworden. Manche sagen auch, sie ist schlechter geworden. Aber das Ziel, das alle Menschen von Jesus gehört haben, ist natürlich noch nicht erreicht. Und da denke ich mir, ey, wir als Gemeinde, wir können noch mehr viel rocken. Ja? Wir können noch viel mehr auf die Beine stellen, als uns sonntags zu treffen. Ich meine, machen wir ja auch, aber da geht doch eigentlich noch mehr. Wieso hauen wir nicht alles in die Tonne, befreien uns und legen los? Ich sag mal, in den 80ern hatte man zwar nichts, ja, so wie man meint, aber irgendwie war ich oder vielleicht auch wir radikaler drauf für Jesus. Oder wie war das bei dir? Ich meine, vielleicht bist du kein Kind der 80er, vielleicht bist du ein Kind der 70er, der 60er oder auch der 10er. Aber ich denke mal, dass es in den meisten Leben von uns irgendwann eine Phase gab, wo wir so richtig on fire for Jesus, ja, so voll Feuer für Jesus waren. Ne? Weg, ich bin für Jesus unterwegs. Macht Platz, lasst uns irgendwas Verrücktes machen für Jesus. Lasst uns was riskieren. Lasst uns nach vorne gehen, ohne sofort zu überlegen, welche Konsequenzen das hat. So ein bisschen radikal für Jesus. Man war so richtig Jesus-mäßig drauf. Erinnerst du dich an diese Zeit in deinem Leben? Gab es die mal und in welchem Jahrzehnt? Und wenn es dir so geht wie mir, ja, dass du so ein bisschen mit Wehmut auf diese Zeit zurückblickst, dann würde ich mir wünschen, dass du von dem Bibeltext, den wir jetzt lesen, so ein bisschen neues Feuer kriegst. Vielleicht nicht so schwarz-weiß, aber so ein bisschen, dass wieder so ein bisschen deine Radikalität angezündet wird. Ja, dass du nachhaltig, radikal leben kannst für Jesus. Und vielleicht sagst du dir, ey, der redet von mir da vorne. Ja? Das gab es in den 80ern auch schon, ist ja cool. Ich dachte, das wären die 10er. Ja? Oder was haben wir jetzt gerade, die 20er? Weiß ich, irgendwie sowas haben wir jetzt. Ne? Dann ist auch gut. Dann lass dich von der Predigt ermutigen. Ja? Hör zu, Paulus hat so gelebt. Ich lese mal den Bibeltext. Und ihr könnt ihn mitlesen. Würdet ihr die Folien durchklicken, weil ich nicht gleichzeitig lesen, klicken kann, Technik. Dankeschön. Paulus schreibt in Philipper 3, Abvers 12. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung, die ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch auf das, was vor mir liegt. Ich schalte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. So wollen wir denken, wenn wir uns zu den Vollkommenen zählen. Wenn ihr in irgendeiner Einzelheit anderer Meinung seid, wird euch Gott auch das noch offenbaren. Aber lasst uns auf jeden Fall auf dem Weg bleiben, den wir als richtig erkannt haben. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie es ihr an mir seht. Ich habe euch schon oft gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen. Die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Der Bauch ist ihr Gott. Statt der Herrlichkeit bei Gott warten auf sie Spott und Schande. Sie haben nichts als Irdisches im Sinn. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel. Bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unsere schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird, wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Als ich diesen Text gelesen habe, darüber nachgedacht habe, wurde ich an die 80er erinnert, an diese radikale Zeit in meinem Leben. Paulus macht deutlich, wir sind hier auf der Durchreise. Und ich habe mal so die Schlagwörter in Rot und Groß. Wir reisen durch. Und das, glaube ich, will er uns klar machen und auch der Gemeinde. Unser Leben ist eine Reise. Wir sind nicht am Ziel. Wir brauchen uns nicht komplett einrichten, weil wir ja unterwegs sind. Unser Leben, egal ob mit 20, 30, 40, 60, 70, ist nicht das Ziel aller Dinge. Es ist eine Reise. Es ist noch nicht vollkommen. Da kommt noch ein Ziel, nachdem Jesus von uns Besitz ergriffen hat. Kapieren wir das, dass es ein Ziel gibt, ein Siegespreis, ein Bürgerrecht. Wir erwarten, er wird verwandeln. Jesus hat von uns Besitz ergriffen. Was ein starkes Wort. Ja, Jesus hat von uns Besitz ergriffen. Wir sind sein Eigentum. Und wenn das bei dir noch nicht so ist, dann möchte das Jesus noch tun. Er möchte dich in Besitz nehmen. Er möchte dich ergreifen und dein Leben zu etwas verwandeln, was eine Zielrichtung hat, was ewig währt, was dich glücklich macht. Und er möchte, dass Menschen ihm nachfolgen, mit ihm zusammen unterwegs sind auf so einer Art Marathon. Hört sich erstmal schlimm an. Marathon. Aber wir haben ja die Kraft des Heiligen Geistes oder man könnte vielleicht auch sagen, eine lange Wanderung. Und er verwendet ja das Bild eines Sportlers. Und das Ziel ist nicht irgendwie eine abstrakte Ewigkeit mit Wolken und Hafen oder sowas, ja, sondern das Ziel ist Jesus selbst. Er steht am Ende des Laufes mit dem Siegespreis in der Hand, den er jedem überwirft, der durchs Ziel kommt. Das ist nichts Abstraktes, da steht eine Person am Ende unseres Lebens. Der König der Könige, der Herr aller Herren, der ich bin. Oder auch der Vater, der uns in seine Arme schließt. Das ist das Ziel unserer Reise, unseres Laufes. Und deswegen laufen wir voll auf Jesus zu. Wir haben schon das Bürgerrecht im Himmel. Der Pass ist schon aufgestellt, da wird uns keine Grenze aufhalten. Die Schranken sind offen. Weil wir das Bürgerrecht schon haben. Und es ist egal, in welchem Jahrzehnt, in den 70ern, 80ern, 90ern, 0ern, 10ern, 20ern, wir laufen immer auf Jesus zu und er steht schon am Ziel. Er wartet auf uns. Er will uns den Preis übergeben, ewiges Leben und, vielleicht für einige auch noch ganz wichtig, einen neuen, schönen, gesunden, schlanken, muskulosen, orangenhautfreien, namenfreien, pickelfreien, neuen Körper. Gibt's auch noch oben drauf. Das verspricht die Bibel, ja? Redet davon, dass wir einen neuen Körper kriegen, weil der alte taucht ja nichts. Der stirbt ja und verrottet. Und manchmal denke ich, Mensch, dieses Wissen, dass das Leben eine Durchreise war, Das war in den 80ern bei mir präsenter. In meiner Jugendzeit stärker vorhanden. Und das war gut so, dass es so war. Denn erstmal kann ich mich wieder daran erinnern, hey, da war doch mal was. Ja, sehe das Feuer brennen, da lodert was. Und natürlich ist dieses Wissen, dass das Leben eine Durchreise ist, ja ein echter Schatz. Es ist wichtig, es zeigt mir die Ewigkeitsperspektive, die Endperspektive. Ein Leben mit Jesus in Ewigkeit, Amen. Darum geht es. Es geht nicht zuerst um das Hier und Heute, um das Jetzt und Hier in Deutschland oder in 20 Jahren. Es geht nicht zuerst um Geld. Es geht nicht zuerst um Karriere. Es geht nicht zuerst um Gesundheit. Es geht auch nicht zuerst um Krankheit. Es geht auch nicht zuerst um Sicherheit. Es geht um einen Lauf hin zu Jesus, den wir erreichen werden. Und deswegen ist mein Leben eine Durchreise. Und die Frage ist, ob wir das klar kriegen. Ob du das klar kriegst oder ob du das klar hast, dass dein Leben eine Durchreise ist. Nämlich, wenn du das klar hast, kannst du eigentlich jetzt den nächsten Schritt gehen, den Paulus in seinem Text anspricht. Wir sollen nämlich richtig durchreisen. Man kann ja auch falsch durchreisen. Ich war ja letztes Jahr für 3 Monate in Großbritannien und habe eine Rundreise gemacht. Also auch so eine Art Durchreise, wenn man so will. Und das Ziel dieser Rundreise war Exeter in Südengland. Und bis dahin haben wir 5 Wochen gecampt. Und natürlich mussten wir auf dieser Reise ganz viel richtig machen. Und auch ganz viel machen. Ja? Wir mussten uns ein neues dichtes Zelt kaufen. Wir mussten Krankenhausaufenthalte hinnehmen. Autoreparaturen durchführen, am Strand liegen, uns erholen, schön essen gehen, British Beef grillen. Ja, wir haben Englisch gelernt, wir haben Ale getrunken. Hätten wir das alles nicht gemacht, vielleicht mit dem Ale, das hätte man weglassen können, aber ansonsten hätten wir unser Ziel nicht erreicht. Oder wir wären entweder gar nicht in Exeter angekommen, weil wir die Reise abgebrochen hätten, oder wir wären völlig erschöpft in Exeter angekommen. Also man muss so seine Durchreise durchs Leben, die muss man ja auch schon richtig gestalten. Ja? Und da kann natürlich auch ein gutes Haus zugehören. Das ist ja gar nicht das Problem. Und in England hatte ich das beste Zelt, was ich jemals hatte. Da hätte die alle reingepasst. Ja? Das war unser Zelt. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Das war ein super Zelt. Das hat ursprünglich mal 1000 Pfund gekostet. Ich habe es für 399 geschossen. Und wirklich, wir haben uns total wohlgefühlt. Vor allen Dingen war das alte ja undicht. Deswegen war das neue sowieso schon besser. Es war ein Notkauf. Den habe ich natürlich während meiner Reise getätigt, weil das war sinnvoll. Das musste sein. Und trotzdem, als ich angekommen bin in Exeter, bin ich in ein Haus gezogen. Und dann habe ich dieses Zelt wieder abgegeben. Das war nämlich, es hatte auch so ein paar Fehler. Ja, das konnte man reklamieren. Und dann habe ich das ganze Geld wieder bekommen von dem Zelt. Hab da also ein paar Wochen umsonst drin gewohnt. Aber das Entscheidende war einfach, ich bin es wieder losgeworden, ich brauchte das nicht mehr. Die Durchreise war vorbei. Ja, ich hatte jetzt ein englisches Steinhaus, Reihenhaus, mitten in Exeter. Und das war gut. Und deswegen kann ich jetzt nach vorne blicken, kann mich befreien, kann Platz schaffen. Braucht das nicht mehr, dieses Zelt. Bei einer Durchreise muss man durchreisen. Und da muss man auch alles machen, was man für die Durchreise braucht. Aber man muss auch das Ziel im Blick haben und kann dann schon, ja, und der Exeter selber war ja auch nur eine Durchreise, wir sind ja wieder nach Deutschland gekommen, und kann dann dementsprechend schon wieder Maßnahmen ergreifen. Ein Ausleger schreibt Werner de Boer Folgendes. Dasselbe kann man auch auf einen Lauf übertragen. Bei einem Marathon muss man laufen. Das Bild des Sportmannes ist hilfreich. Warum läuft der Mann dort im Stadion? Weil er muss? Weil einer mit der Peitsche hinter ihm steht? Nein, er tut es völlig freiwillig und doch mit Aufbietung all seiner Kraft. Wie kann das denn sein? Ihn treibt und hetzt nicht einer von hinten mit Befehlen, ihn lockt und zieht von vorn der Siegespreis. So ist der Christ. Ja, wir sind ja nicht da gezwungen unterwegs, sondern wir haben Jesus im Blick. Ja, und deswegen gehen wir nach vorne. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Christen und Nichtchristen Christsein als so etwas Belastendes empfinden. Ja, sowas Langweiliges, sowas Druckvolles. Mann, alles aufgeben. Das ist doch blöd. Ja? Ja, wie kommen wir denn darauf? Machen wir etwa so einen Eindruck? Hoffentlich nicht. Ja, mach ich so einen Eindruck, machst du so einen Eindruck? Ich hoffe nicht. Ne? Denn eigentlich haben wir doch Bock, auf Jesus zuzulaufen. Wir haben den doch voll im Fokus, voll im Blick. Und wir wissen doch, hey, wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, Matthäus 6, 33, was dann? Ja, Mensch, dann fällt mir alles andere zu. Ja, Hauskleidung, Essen, läuft, ist safe, kümmert sich Jesus drum. Ja, die Jünger fragen Jesus, hey, warum sollen wir dir nachfolgen? Was haben wir denn überhaupt davon? Und Jesus sagt, ey, pass mal auf, ihr habt erstmal ewiges Leben und dann kriegt ihr schon in dieser Weltzeit voll den Segen ab. Das wissen wir doch alles. Ja, das heißt, wir können eigentlich ganz befreit loslaufen und können unser Geld, unsere Häuser, unsere Autos, unsere Kraft, unsere Zeit Jesus zur Verfügung stellen. Voll und ganz, weil wir laufen ja auf ihn zu. Wir leben Beziehungen, wir erholen uns, wir reisen, wir essen, wir feiern, wir ackern, wir geben alles, alles, was wir tun, für Jesus, weil er am Ende steht. Der steht ja nicht mit der Peitsche hinter uns, der steht ja vor uns mit dem Kranz. Finde ich ein gutes Bild. Und deswegen können wir loslegen, freudig mit vollem Herzen, nicht gequält und halbherzig. Und wenn wir das kapiert haben, dann können wir wie Paulus sagen, ich lasse alles hinter mir. Ich lasse alles hinter mir, ich sehe nur noch nach vorne. Ich sehe, was vorne ist. Der Rest ist Durchreise. Kann man ein bisschen gestalten, Zelt kaufen, verkaufen, ja, ein bisschen Garten pflegen, ein bisschen Blumen pflanzen. Aber eigentlich ist Durchreise. Das ist das Ziel. Und wenn du ein gequältes Christsein lebst und das so empfindest, dann hat sich irgendwas bei dir verschoben. Vielleicht hast du das Gefühl, Jesus steht mit einer Peitsche hinter dir. Ist aber nicht so. Das ist nur dein Gefühl. Dann denk drüber nach. Änder das. Jesus steht nicht mit der Peitsche hinter dir. Keiner steht mit der Peitsche hinter dir. Du stellst gedanklich Leute mit einer Peitsche hinter dir. Aber Jesus steht laut der Bibel vorne. Ja, und ich weiß ja, wovon ich rede, weil ich denke das auch manchmal. Ja? Deswegen ist gut, wenn man eine Predigt vorbereitet, dann weiß man, ach, der steht da vorne. Ja, neuer Fokus, neue Ausrichtung. Und eins ist mir auch ganz wichtig, wir dürfen uns auch nicht in unserer Unvollkommenheit ausbremsen lassen. Manchmal suhlen sich Christen in Sünde. Ich bin ja so schlecht und klappt alles nicht und schaffe ich nicht und hat Jesus mich noch lieb. Werner de Bornemann schreibt Folgendes. Nicht eigentlich der eigene Mangel und die eigene Sündhaftigkeit setzt den Christen in Bewegung. Dann wäre sein Leben im Grunde noch ganz ich-bestimmt. Ich habe gesündigt, ich muss jetzt alles geben. Ich bin schlecht, ich muss beweisen. Oder ich bin schlecht, ich kann gar nicht mehr laufen. Er schreibt, der Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, der setzt uns in Bewegung. Das heißt, noch nicht mal unsere eigene Schuld, die Jesus ja vergeben hat, noch nicht mal die Sünden, die wir immer noch tun, können uns aufbremsen, wenn wir auf Jesus zulaufen. Das finde ich cool. Und zwei Dinge, sagt Paulus, können uns dabei helfen. Das erste ist, nehmt euch ein Vorbild. Hast du ein Vorbild? Hast du ein geistliches Vorbild, wo du sagst, das ist jemand, der läuft so gut, der reist so smooth, so durchs Leben. Ja? Der cruist richtig. Ja? Ganz gemütlich fährt er. Den will ich als Vorbild haben. Hast du so jemanden? Das ist super, wenn man so jemanden hat, weil man kann sich orientieren, man kann abgucken. Es kann auch eine biblische Person sein, kann auch eine historische Person sein. Ja, jemand aus der Kirchengeschichte. Such dir ein Vorbild und orientiere dich, wie ist der durchs Leben gereist? Was war sein Ziel? Und das Zweite, was er sagt, halte an der Wahrheit fest. Bleib dabei, die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, die hat viele Feinde. Ja, gerade in unserer Kultur, Rettung in irgendwas Transzendentem, Ewigen, hä? Kann man doch gar nicht greifen. Rettung, indem man alles aufgibt, hä? Das können wir doch gar nicht denken. Und wir müssen aufpassen, wir sind total vom Materialismus geprägt, vom Individualismus und damit von der Kurzsichtigkeit unserer Gesellschaft, unserer europäischen, deutschen Gesellschaft. Aber wir sind ja nicht Bürger dieser Zeit. Wir haben das Bürgerrecht im Himmel. Und deswegen müssen wir ab und zu mal drauf gucken auf die Perspektive und sagen, hey Leute, mal eben alles zurechtrücken. Jesus nach vorne, die anderen Sachen auf die Seite für die Durchreise und nach hinten gucken wir nicht mehr auf meine Schuld. Wir gucken nach vorne. Und in dieser Zeit auf der Durchreise hin zu Jesus, mein letzter Gedanke, mit Unterschied reisen. Reise mit Unterschied. Paulus sagt, ich habe die Entscheidung getroffen. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich habe es noch nicht geschafft. Vielleicht war in den 80ern, als wir nichts hatten, auch alles besser. Aber die Entscheidung ist getroffen. Ich gehe auf Jesus zu. Der Fokus ist schon mal klar. Das weiß ich. Und deswegen lebt Paulus nachhaltig radikal. Paulus reist mit einem Unterschied durch das Leben. Paulus ist Salz, Paulus ist Licht, die Entscheidung ist gefallen. Und letztendlich wissen wir ja, alle Menschen reisen durchs Leben. Das Leben ist eine Durchreise, denn es endet mit dem Tod. Für jeden ist das Leben eine Durchreise, wir müssen alle sterben. Aber Paulus hat die Entscheidung für Jesus getroffen. Und das ändert seine Ewigkeit, aber auch die Art seiner Reise. Er lebt nachhaltig, radikal. Ja, aber was heißt das denn? Wenn Jesus in Johannes 20, Vers 21 sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir durchdenken mal, was Jesus gemacht hat, was Jesus bewegt hat, wie Jesus drauf war, wie mutig Jesus war, wie demütig war. Welche Wunder Jesus getan hat. Und Jesus sagt ja sogar mal, wer mir nachfolgt, die mir nachfolgen, die werden größere Wunder tun als ich, sagt er an einer Stelle mal. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, dann denke ich mir, da sind wir noch ziemlich weit weg von, oder? Also da war ich auch in den 80ern nicht dran. Aber da möchte ich eigentlich hin. Wenn Jesus sagt, dass wer ihm nachfolgt, größere Taten tun wird als er, dann kann das doch nicht alles sein, was wir hier sehen. Dann können wir doch nicht zufrieden sein und sagen, hey, läuft doch alles. Treffen uns jeden Sonntag, ist alles in Ordnung. Das kann es doch nicht sein, da muss doch noch mehr sein. Und ich hatte den Eindruck, ich soll an dieser Stelle mal besonders die Männer ansprechen. Ich bin ja auch selber einer, da fällt das ja auch leichter. Mensch, Männer, wir müssen doch Bock haben, das Reich Gottes zu rocken. Ja, wir können doch nicht hier einfach nur sitzen. Wir müssen doch Bock haben, so richtig was loszutreten. Keine Ahnung, was das ist. Ein Abenteuer zu erleben. Was Größeres zu wollen, als das da ist. Männer. Ich habe ein Buch gelesen, warum Männer nicht in den Gottesdienst gehen. Hatte ich schon mal vorgestellt. Mittlerweile bin ich 10 Seiten weiter. Und er hat gesagt, oder er hat gefragt, und er hat die Frauen gefragt in dem Buch, die Frauen, werden Sie Männern in Ihrer Ortsgemeinde erlauben, Risiken einzugehen, große Träume zu haben und bis an die Grenze zu gehen? Und dann schreibt er, Gott hat Männer für Abenteuerleistung und Herausforderung geschaffen. Und wenn Sie diese Dinge nicht in den Gemeinden finden, schreibt Fehler, dann eben woanders. Ist eine These, muss man darüber diskutieren. Ne? Aber mich hat es angesprochen. Mich hat es angesprochen. Gehen wir noch Risiko? Dürfen wir das hier überhaupt? Oder sagen alle, vorsichtig. Ja? Dürfen wir Risiko gehen? Langweilt uns Gemeinde? Müssen wir uns mit anderen Sachen beschäftigen, weil hier nichts abgeht? Wollen wir denn überhaupt, dass es abgeht? Wollen wir Gebäude sein? Kirche? Oder wollen wir eine Bewegung sein? Ein Movement? Wollen wir rausfließen durchs Bergische? Wir laufen doch auf ein Ziel hin. Wir kleben doch nicht an alten Farben, nicht an alten Stühlen, nicht an alten Lichtleisten. Ja? Wir wollen doch was Neues. Wir wollen Gott mit neuen Liedern singen. Auch mit alten, klar. Aber wir gehen doch nach vorne. Wir gestalten doch das Reich Gottes im 21. Jahrhundert. Wir machen das, was die Väter taten, indem wir wie die Väter was Neues tun. Die Väter haben ja was Neues gemacht. Die waren ja radikal. Ne? Wir sollen ja das Feuer bewahren, nicht die Asche unserer Väter. Ja? Vielleicht eine Männeraufgabe. Müssen wir mal drüber nachdenken. Durchreisen, richtig reisen, mit Unterschied reisen. Was bedeutet das für dein Leben? Für uns als Gemeinde, für dich als Mann, für dich als Frau, für mich als Hauptamtlicher in der Gemeinde, für Jugendliche, für Erwachsene, für Alte und Junge, für die Generation der 80er, die jetzt so um die 40 ist, oder für andere Generationen. Was bedeutet das? Und ich habe mich gefragt, geht da noch was? Geht da noch was? Und ich habe gedacht, Mensch, da geht doch noch was. Da geht doch noch was, oder? Gucken wir nach vorne. Das Reich Gottes kommt. Wir laufen auf Jesus zu. Christus hat uns ergriffen. Und deswegen möchte ich diese Radikalität meiner Jugendzeit, auch wenn sie ein bisschen übertrieben war an manchen Stellen, ich möchte die nicht aufgeben. Ich bin froh, dass ich die wiedergefunden habe. Ja, schon gar nicht, wo ich jetzt über diesen Text gepredigt habe. Will ich nicht. Ich will da dranbleiben. Als Reflexion auf diese Predigt, ja, habe ich ein Lied rausgesucht, was wir jetzt hören werden. Und das finde ich, passt ganz gut zum Thema. Es ist von Jupiter Jones, einer populären Band, einer säkulären Band, einer nicht-christlichen Band. Ich habe den Text gehört und der hat mich irgendwie angesprochen. Und ich dachte mir so auch, ja, das ist meine Reise. Was der da beschreibt, ist meine Reise mit Gott. Und das stelle ich mir vor, dass der Sänger über meine Beziehung zu Gott singt. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass der Sänger über deine Beziehung zu Gott singt, dann wirst du vielleicht auch einen Zugang zu diesem Lied bekommen. Das heißt Rennen und Stolpern. Und wir dürfen rennen und stolpern. Wir reisen, wir durchreisen voll auf Jesus zu, nachhaltig radikal, weil er uns ergriffen hat, weil er vorne steht. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.